Die Welt ist unübersichtlich geworden. In der Ukraine tobt seit 3 Jahren Krieg. Trump und Putin machen Politik der starken Männer. Sicherheit und Verteidigung sind wichtige politische Schlagworte geworden. Aber auch Rüstung und Kriegstauglichkeit. Dabei ist die Sehnsucht nach Frieden groß. Muss man sich dafür wirklich auf den Krieg vorbereiten? Darüber sprechen wir beim 9. Muskauer Salon Talk mit Theresa Rienecker, evangelische Theologin, André Fritsche, IHK-Manager aus Cottbus und Knut Abraham, CDU-Bundestagsabgeordneter im Grünen Salon im Muskauer Park. Herr Abraham, für unser Thema hier Frieden und Sicherheit, was bedeutet denn diese Wahl gestern, auch wie sie gelaufen ist, für Sicherheit und Frieden in Europa?
Also gehen wir mal von dem Endergebnis aus. Wir haben gestern einen Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die Minister sind ernannt und vereidigt, die Regierung regiert. Und das ist ganz wichtig. In dieser kritischen Zeit nach dem gescheiterten ersten Wahlgang haben sich bei mir viele besorgte Kollegen, Freunde, auch Journalisten gemeldet aus den europäischen Nachbarländern, hat gesagt, was um Gottes Willen ist bei euch los? Und ich will es mit dem polnischen Außenminister Sikorski sagen, heute sind wir vielleicht erstaunlicherweise, vielleicht Gott sei Dank, so weit, dass unsere Nachbarn, so hat Radek Sikorski das gesagt, unsere Nachbarn deutsche Untätigkeit oder übersetzt Chaos bei uns mehr fürchten als wenn wir die Dinge in die Hand nehmen, also deutsche Führung.
Deutsches Chaos, das ist ja ein recht neues Profil. Normalerweise standen wir ja immer für Beständigkeit und Verlässlichkeit.
Ja, wir haben, unsere Reputation hat in den vergangenen Jahren, und das ist nicht nur auf die Ampelregierung irgendwie, das, so billig will ich das nicht hier formulieren, wir haben an Wettbewerbsfähigkeit im ganz breiten Sinne verloren. Und das müssen wir wiedergewinnen. Es wird auch nicht für uns, für die neue Regierung jetzt, wird es nicht so einfach sein, einfach da anzuknüpfen, wo wir vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren aufgehört haben. Europa hat sich enorm verändert und die Erwartungen an Deutschland sind so groß, dass wir sie kaum erfüllen können. Und deswegen, das ist mein ganz persönliches Anliegen in der Politik, deswegen ist es für uns so wichtig, dass unser Land in die europäischen Strukturen, in die europäischen Institutionen eingebunden ist. Weil Deutschland alleine die Verantwortung für die Mitte Europas nicht schultern kann, sondern wir haben Entlastung in dieser Aufgabe dadurch, dass wir gemeinsame europäische Institutionen haben. Und da müssen wir jetzt den Weg zurückfinden. Deutschland hat, wie gesagt, enorm an Reputation verloren. Früher haben alle nach Berlin geschaut, das tun sie natürlich immer noch, aber inzwischen haben sich auch andere neue Kraftzentren entwickelt, was erstmal positiv ist. Also gerade hier 300 Meter weiter, der polnische Nachbar sieht man ja auch an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, aber auch im Selbstbewusstsein. Ich habe jetzt die Majówka, also die Tage über den 1. und den 3. Mai in Thorn an der Walchse und in Warschau verbracht. Da ist einfach eine ganz andere Stimmung. Und ich meine nicht jetzt beim Bier im Café oder so, sondern die Herangehensweise, ja, die Dynamik in der Gesellschaft ist eine andere und da müssen wir neu anknüpfen.
Ja. Europa hat sich enorm verändert, haben Sie gesagt. Das kommt ja zu den ganzen Transformationen, die wir auch regional erleben, noch hinzu. Theresa Rienecker, wie erleben Sie das in Ihrem Beruf, sage ich jetzt mal? Es war ja gerade Kirchentag in Hannover. Dort hat das Thema Frieden in vielen, vielen Podien eine große Rolle gespielt. Ich habe da oft das Wort Zerrissenheit gehört. Diese Zerrissenheit, wie stellt sich das hier in der Region dar?
Ja, ich erlebe das hier schon so, dass die Diskussionen sehr hart sind und auch, das werden Sie im Freundeskreis genauso beobachten können, sehr kontrovers. Meine Generation ist geprägt vom NATO-Doppelbeschluss und viele von uns sind sehr friedensbewegt unterwegs gewesen in den letzten Jahrzehnten und plötzlich ist die eigene hochpazifistische Position, die ich als Christin viele Jahre wirklich auch mit tiefer Überzeugung vertreten habe, angefragt. Ja, was würde ich tun? Oder meine polnischen Kolleginnen und Kollegen auch in der evangelischen Kirche dort, mit denen wir viel Kontakt haben, sagen, lasst uns nicht im Stich mit den 300.000, 500.000 Ukrainerinnen in Wrocław, Breslau. Ja, und plötzlich komme ich ins Nachdenken und denke, was müssen wir tun? Wie ist das, wenn Menschen von Gewalt bedroht sind? Und wie ist das, wenn ein Staatsgefüge, da zähle ich uns jetzt mal dazu, auch in einer gewissen Grundbedrohung ist? Ich glaube wirklich, dass ich damit 9/11, was grundsätzlich verändert hat in der Bedrohungssituation dieser Welt, also mit dem Anschlag auf die auf das World Trade Center in New York, dass Terrorismus, Gewalt eine Rolle spielt, wie heute von Ihnen Nachrichten gehört hat. Man kann es ja kaum fassen. Jetzt Indien, Pakistan bedrohen sich mit, also ja, ich finde, es ist eine bedrohliche Zeit. Und dann kommt man hier in so einen Park und denkt, ja, lasst uns doch einfach Frieden machen. Lasst uns doch einfach vom Frieden reden und gucken, wie wir irgendwie besser miteinander zusammenleben können. So, und da rein gehört ja jetzt das ganze Thema. Müssen wir uns schützen? Wie wehrfähig müssen wir sein? Müssen wir wehrfähig sein oder müssen wir von Kriegstüchtigkeit reden? Da sind ja vielleicht nochmal zwei Paar Schuhe. Also, so. Ich markiere jetzt erstmal das, was ich persönlich erlebe, aber was ich eben auch in allen Gesprächen erlebe. Das, was ich allerdings am schlimmsten erlebe, das will ich gleich zu Beginn markieren und ich hoffe, uns gelingt es, das anders zu tun. Ich erlebe, dass man sich nicht mehr ausreden lässt. Dass man Positionen, zum Beispiel, dass radikaler Pazifismus ausgelacht wird. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, es muss die Möglichkeit geben, auch zu diesen Themen so unterschiedliche Positionen zu haben, dass wir uns gelten lassen in diesen Positionen. Weil ich glaube, das ist ein Grundthema unserer Gesellschaft, dass jedes Thema und leider auch dieses genutzt wird, um sozusagen die eigene Position zu profilieren und das zum Teil auf Kosten der Position anderer. Also das mal so als erstes großes Statement. Da ist viel drin, ich weiß.
Ja, da ist viel drin. Frag Sie mal, André Fritsche, Sie sind ja jetzt hier unsere Stimme aus der Wirtschaft. Jetzt könnte ich Sie einfach fragen, wie wirkt sich denn dieser Krieg in der Ukraine, der seit 3 Jahren tobt, auf die Wirtschaft in Deutschland aus, auf die regionale Wirtschaft auch. Aber Sie haben natürlich auch jahrelang Erfahrung dort in der Region gemacht und Sie haben sicherlich auch viele Leute, die Sie dort kennen. Wie erleben Sie diesen Krieg, um den es ja jetzt auch aktuell wieder geht, seit einigen Monaten, weil möglicherweise die Unterstützung der USA da nicht mehr gegeben ist und wir uns stärker engagieren müssen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen zu sprechen. Ich selbst war am 24. Februar 2022 in Moskau. Also ich habe das dort vor Ort erlebt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich am 23. Februar geschworen hätte, dass das nicht passiert. Ja, wie so viele andere auch, die dort in der Wirtschaft als Vertreter von Unternehmen gearbeitet haben. Ich war dort für die Auslandshandelskammer tätig, sehr viel mit der russischen Regierung in Kontakt, wo auch viele überrascht waren. Ja, viele haben damit nicht gerechnet. Und das war auch dort erstmal ein Schockmoment. Und wo das dann sich gesetzt hat, und man verstanden hat, welche Dimension das hat, war vielen klar, das hat solche Ausmaße, das ist nicht mehr schnell wieder gut zu machen. Das ist einfach eine andere Dimension. Aber wenn wir uns eigentlich mal selbst hinterfragt haben und wirklich mal unsere Augen geöffnet haben zu der Vergangenheit, und Putin ist jetzt seit 25 Jahren im Amt, also seit 98, und wenn wir uns den Tschetschenienkrieg damals angucken und mit welcher Dimension Grosny damals zerstört worden ist. Er hat damals von gesprochen, Grosny wie Dresden, 45. Also so wurde Grosny quasi bombardiert. Und dann alle Kriege in Folge, dann war einem auch klar, mit welcher Brutalität dieser Krieg in der Ukraine geführt werden wird. Und dass dafür Handel und wo vielleicht auch noch ein Wandel entstehen soll, ja, unsere Vorstellung, nicht mehr viel Platz war. Das heißt, für uns viele Investitionen, Milliardeninvestitionen, die nach Russland geflossen sind, wurden kurzfristig versucht, noch zu retten, was zu retten ist, aber viele Sachen sind auch abgeschrieben oder irgendwo geparkt, wo man auf bessere Zeiten hofft. Für die regionale Wirtschaft hier vor Ort war es auch ein Schock, weil viele Unternehmen, die hier, und ich rede jetzt wieder von diesen kleinen Unternehmen und auch von den Mittelständlern, die etwas außenwirtschaftlich gemacht haben, haben natürlich ihre Kompetenz aus DDR-Zeiten genutzt, mit etwas Russisch, mit etwas Kontakt in den Osten. Und dann war es oft der russische Markt, der dann auch Türöffner zur Ukraine war. Die Sachen liefen zentral über Moskau. Dort waren die Filialen, von da aus ist man in die ehemaligen Sowjetstaaten halt dann auch gegangen. Und das war auf einmal auch vorbei. Das heißt, auch hier mussten sich Unternehmer, Holzhändler, Chemieindustrie, Herstellung von Gummiproduzenten, also ganz breit, auf einmal neu aufstellen. Der russische Markt war passé. Und das ist für viele schwierig. Und noch ein letztes Kommentar vielleicht dazu. Wie geht's der Wirtschaft? Wir waren natürlich hier abhängig vom russischen Gas wie ein Junkie. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben wie eine Spritze gehabt bei uns, ja, und das war jederzeit waren wir bereit für den neuen Schuss, weil es so preiswert war. Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Wir haben nicht diversifiziert. Alle Bundesregierungen vorher haben sich darauf committed, weil selbst zu Sowjetzeiten, es hat ja irgendwie funktioniert. Und auf einmal war das nicht mehr da. Nicht wir haben das Gas abgestellt, Russland hat das Gas abgestellt. So, und dann hatten wir es nicht mehr und auf einmal mussten wir auf dem Weltmarkt einkaufen, was richtig teuer war. Naja, gut, und die Geschichte, wie sie weiterging, kennen Sie ja alle mit den Preisen. Ja, wie das nach oben geschossen ist und das sieht jeder in seiner Nebenkostenabrechnung. Für die Betriebe ist es umso dramatischer, weil die Energiepreise gerade im produzierenden Gewerbe, in der Industrie, einen sehr hohen Anteil haben. Und wir haben an Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland verloren. Massiv. Und jetzt müssen wir uns auch neu einstellen. Ja, und nicht nur die Wirtschaft, aber auch die gesamte Gesellschaft. Mit Sicherheit.
Was macht das mit den Menschen?
Ach, das macht mit den Menschen das, was der Zaun in Corona-Zeiten quer durch Görlitz gemacht hat. Dass auf der anderen Seite, weil zu Corona-Zeiten stand plötzlich über die Neißebrücke wieder dieser Zaun und auf der anderen Seite standen Maschinengewehre. Und Sie erinnern sich, und ich bin ja nicht nur in Görlitz zuständig, sondern mein Bereich geht bis Frankfurt-Oder, Cottbus und so weiter. Ja, ich glaube, wir sind im Grunde fassungslos. Im Grunde in die Tiefe hinein sind wir fassungslos, in welcher Welt. Als hätte jemand den Schalter umgestellt, wir wachen auf und sind in einer anderen Welt. Ich würde das genauso sagen. Wir hätten Wetten abgeschlossen, dass das nicht passiert. Wir haben gedacht, die Vertragswerke, die vielen Netzwerke, die wir auf allen Ebenen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kultureller Art haben, die tragen und die halten das aus. Und wir haben uns ausgehandelt über Verträge miteinander. Und das haben wir ja lange als Friedenssicherung verstanden. Wenn ich mit jemandem gut bin und mit dem mir den Rasenmäher teile, dann werde ich den nicht angreifen. Ja, wir haben uns getäuscht. Und das finde ich irre. Auf einer anderen Ebene würde ich sagen, kann ich nur zu mir selber sagen, wir waren auch blind. Dass es Ressourcenverteilungskämpfe in dieser Welt gibt. Dass wir in einem Wohlstand leben, sage ich jetzt trotzdem mal, hier in unseren Bereichen, nachdem viele, viele Erdteile und viele Milliarden Menschen sich nur sehnen würden. Und dass das irgendwann auch zu Spannung und Kämpfen um Ressourcen führen wird. Das haben wir eigentlich befürchtet. Aber irgendwie, also ich habe das oft schon mit Ordensfrauen aus Afrika diskutiert. Ich habe eine kennengelernt, die hat erzählt, ja, wir haben Öl im Land, aber das wird nach außen geschickt und dann kriegen wir es raffiniert wieder, damit wir dann unsere... Na, ich habe gesagt, ja. Und da sind wir in diesen wirtschaftlichen Verflechtungen und in diesem, jeder muss und will natürlich auch Geld verdienen an dem. Und ja, also ich glaube, so ganz monokausal ist es nicht, auch wenn man natürlich klar sagen muss, dass Putin Züge hat und ja auch in dem, was er da, ich sage jetzt mal, an stalinistischen Methoden, was da in Russland wieder abgeht, das ist ja unbeschreiblich. Und zugleich erleben wir es überall auf der Welt, wie Radikalisierung ein Gesicht kriegt und salonfähig wird. Und das macht man dann halt. Und da gebe ich zu, da erlebe ich mich, aber viele andere auch fassungslos. Und natürlich, wir beten und wir machen und wir tun und wir holen unsere Leute zusammen und wir machen morgen ganz viele Gottesdienste und großes Glockenläuten zum Tag der Befreiung. Und zugleich ist es ja auch seltsam hilflos.
Tag der Befreiung, gutes Stichwort. Morgen, 80 Jahre her. In diesen 80 Jahren, Knut Abraham, haben wir nun wirklich alles Mögliche versucht, um eine Friedensordnung international zu sichern. Wie konnte das eigentlich passieren, dass wir Frieden und Sicherheit so selbstverständlich nehmen, dass es uns jetzt so schwer fällt, uns daran zu gewöhnen, dass es auch wieder um Verteidigung gehen könnte?
Also wir haben ja schon, wenn wir auf die letzten Jahrzehnte zurückschauen, eine grandiose Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Und das ist wirklich die Europäische Union, die Säule für unsere Wirtschaft, für unsere freie Gesellschaft, auch für den freien Verkehr der Menschen. Und deswegen, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich war damals, als Corona, also Covid-19 ausbrach, Gesandter in Warschau, also der stellvertretende deutsche Botschafter. Und ich war entsetzt, in welcher Kurzfristigkeit all die Errungenschaften weg waren, dass man eben tatsächlich schwer Bewaffnete an die Grenzen gestellt hat. Oder jetzt, wenn man die Auseinandersetzung um die Herausforderungen in Sachen Migration nimmt, wie schnell der Ruf da ist, Grenzen zu. Dabei ist das ja gerade für den Park, aber für die ganze Region, ist das ja die einzige Möglichkeit, wirklich zu erblühen, indem wir uns nicht abschotten, sondern aufmachen. Aber ein Punkt, der geht an unsere Adresse, unsere deutsche Adresse. Wir haben unseren Nachbarn, Freunden in Ostmitteleuropa und ganz besonders hier unserem direkten östlichen Partner nicht zugehört. Ich war in den Jahren 2015 bis 2018 der für Mittel- und Osteuropa, aber auch Russland zuständige Referatsleiter im Bundeskanzleramt. Und wir haben die Delegationen empfangen aus den baltischen Staaten, aus Polen, die uns gesagt haben, passt auf, er wird die Energie als Waffe benutzen. Und es war ja nicht nur so, dass er das Gas abgestellt hat, sondern wenn Sie sich erinnern, waren ja auch die Gasspeicher gezielt auf Null runtergefahren. Und das hätten wir ernst nehmen müssen und müssen auch jetzt mit Blick auf die Zukunft und mit Blick darauf, wie wir mit der Aggression und der Situation umgehen, eben jetzt wieder auf die Nachbarn hören, die, genau wie Sie gesagt haben, die entsetzlich Angst davor haben, die Nächsten auf dem Speiseplan in Moskau zu sein.
Jetzt haben wir ja die Zeitenwende, Herr Fritsche. Das ist ein schönes neues, ein nicht so schönes, aber es ist ein deutsches Wort, das man jetzt international auch kennt. Was bedeutet denn Zeitenwende? Das war ursprünglich mal gedacht als, wir haben verstanden von Seiten des Bundeskanzlers Scholz. Was bedeutet diese Zeitenwende eigentlich für Brandenburg, für den Sprengel, den Sie verantworten, wirtschaftlich?
Also, wir haben eine Zeitenwende zweifelsohne, nicht nur energiepolitisch. Wir haben auch eine Zeitenwende, was unsere Exportwirtschaft angeht, weil sich Dinge einfach ändern. Und das hat nicht nur mit Russland zu tun, das hat vor allem was mit unserem transatlantischen Verhältnis zu tun. Wir haben mit dieser amerikanischen Regierung keine Freunde mehr über dem großen Teich. Das heißt, wir können uns auch auf dieses Versprechen nicht mehr verlassen, wo wir jahrelang davon gelebt haben, dass wir uns auf die amerikanische Verteidigung verlassen haben. Und das ist vor allem ein west- und bundesdeutsches Thema, weil die Menschen dort auch so aufgewachsen sind. Wir im Osten haben ja eine etwas andere Sozialisierung. Aber es ist durchaus etwas, wo wir in der Wirtschaft mit neuen Realitäten klarkommen müssen. Und die deutsche Wirtschaft ist zu einem sehr, sehr hohen Anteil abhängig vom Export. Und wir haben die ganzen Jahre exportiert, vor allem Dinge, die wir produziert haben. Das ist wieder das Thema mit billiger Energie, hohe Arbeitskosten, ja, das konnten wir uns leisten. Aber die Energie war preiswert, dementsprechend konnten wir mit unserem Technologievorsprung, den wir jahrelang hatten, Dinge gut exportieren. Sei es Maschinen gewesen oder auch andere Produkte. Unsere Autos sind ja weltbekannt gewesen. Ja, also in China schreit jetzt auch nicht mehr unbedingt jeder danach. Und das ist ein Thema, das ist ein Riesenthema. Die Frage ist, wie stellen wir uns jetzt darauf ein? Was machen wir? Und ich glaube, die Antwort ist auch noch nicht gefunden. Also die Frage ist, schaffen wir es jetzt? Und das ist, ich würde sagen, diese Legislaturperiode ist die letzte, wo wir Möglichkeiten haben, noch das Ruder herumzureißen. Wir haben noch in einigen Bereichen, vor allem Medizintechnik, ja, und andere Branchen, wo wir noch einen Vorsprung haben, wo wir sagen, gut, wir konzentrieren uns darauf und stärken die Wirtschaft jetzt hier vor Ort, dass die Wirtschaft auch nicht abwandert und sichern damit auch Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze. Aber hier vor Ort für uns in der Region bedeutet das ganz klar, wir sind abhängig in der ersten, nicht in der ersten Reihe, sondern eher in der zweiten oder dritten, also als Zulieferer oder mit Dienstleistungen. Das heißt, wir werden diese Krise verzögert bekommen, aber wir bekommen diese Krise. Wir sehen es jetzt noch nicht auf dem Arbeitsmarkt hier in der Region. Die Zahlen sind stabil, muss ich sagen. Das ist woanders nicht mehr unbedingt so. Wir sehen es hier auch noch nicht so stark in den Insolvenzzahlen. Wir sehen, dass die Insolvenzen leicht nach oben gehen, aber noch nicht stark, nicht wie in anderen Regionen in Deutschland. Es wird aber verzögert hier ankommen. Das heißt, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Und diese neuen Geschäftsmodelle werden sicherlich mit dieser, und darauf wollen Sie, denke ich, auch hinaus, mit dem Thema Zeitenwende auch in Verbindung stehen. Selbstverständlich haben wir hier auch Themen, was Rüstungsindustrie angeht. Das ist ein Thema. Also wir haben als Kammer, kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, zwei Themen immer gehabt. So Nuklearenergie haben wir uns nicht großartig damit beschäftigt und Rüstungsindustrie auf keinen Fall. Ja, also ich habe keine einzige Telefonnummer gehabt von einem Lobbyisten aus der Rüstungsindustrie vor 22. Ja, das hat sich verändert. Das hat sich verändert, weil wir mit dem Thema uns einfach beschäftigen müssen. Unsere Bundeswehr ist nicht mal in der Lage gewesen, zu diesem Zeitpunkt damals Deutschland zu verteidigen, geschweige denn europäisch so einsatzfähig zu sein, wenn wir hier angegriffen werden sollten. Und das ist ein Thema, wo wir uns auch nicht mehr auf, wie gesagt, auf die USA verlassen können. Und wir brauchen natürlich da auch einen anderen Blick darauf. Es wird investiert hier in der Region, also Standort Holzdorf wird massiv ausgebaut. Das ist, genau, von Herrn Abraham, ja, der Wahlkreis. Und wir haben dort ein Fliegerhorst, wo Bundeswehrhubschrauber angesiedelt werden für den Transport von großen Gütern, ja, die transportiert werden können durch Europa, wenn es notwendig wird. Und wir haben natürlich hier in Görlitz auch mit der ehemaligen Waggonfabrik, ja, wo KNDS jetzt reingegangen ist, haben wir jetzt eine Produktion von Rüstungsgütern. Ansonsten wäre in dieser Fabrik nicht produziert worden, das muss man auch sagen. Ja. Also wir haben dort ein Fortführen, aber im Rahmen, was wir uns vorher nicht hätten vorstellen können. Natürlich wollen wir jeden Euro lieber in die Schulen investieren, lieber in Forschung investieren. Das würde viel mehr bringen. Also jeder wünscht sich das. Aber wenn wir hier die Sicherheit nicht garantieren können, dann können wir hier zukünftig auch nicht wirtschaften. Das ist genau das Thema.
Es gab ja in Görlitz durchaus Proteste, als dieses Waggonwerk ja eröffnet wurde, neu als jetzt eine Produktionsstätte für Panzer und Panzerteile. Das war Anfang des Jahres. Und da ging es natürlich um das Thema Frieden im Allgemeinen. Also, dass man jetzt Rüstungsgüter produziert, das ist äußerst befremdlich aufgenommen worden. Theresa Rienecker, was ist denn der kirchliche Approach, frage ich jetzt mal so, zu genau diesem Zusammenfinden von, naja, es gibt eine Kriegsgefahr und es gibt jetzt hier aber auch Möglichkeiten, das wirtschaftlich zu nutzen in einer strukturschwachen Region.
Ja, ich will das schon gerne nochmal beim Waggonbau einen Moment lassen. Wir sind als Kirchen 2017, als es den Arbeitskampf in Görlitz gab um Industriearbeitsplätze, Siemens, Joe Kaiser, Sie erinnern sich, und Waggonbau sehr reingegangen und haben das Thema sehr begleitet, weil ich will doch einmal sagen, dass es das Rüstungsthema ist jetzt das zweite Thema, aber warum ein Betrieb, der über 130 Jahre in Görlitz Schienen, Waggons gebaut hat, die heute zwischen Tel Aviv und Jerusalem verkehren, warum der nicht zukunftsfähig ist, das versteht fast niemand. Ich weiß, da kann keiner von uns hier was dafür, aber da fängt das an, dass die Menschen sagen, dass Wie wird das gemacht, die Politik? Wir reden von einer Wirtschaftlichkeit, wir reden von Nachhaltigkeit, von auf Schiene und sonst was. Warum wird so ein Betrieb so? Wir wissen alle, dass die zwischendurch in kanadischer und französischer Hand waren und dass die Konzernsteuerung sonst wo sitzt und keine lokale Anbindung hat. Aber dass jetzt da Rüstung, also Teile für Rüstung produziert werden, verschärft die Konfliktsituation. Das muss man ganz klar sagen. Die Leute, die dort arbeiten, haben ein hochambivalentes Verhältnis selber dazu. Die einen sagen, mein Gott, ich muss doch Geld verdienen. Versteht man doch. Wer sind wir, dass wir sagen, du darfst damit kein Geld verdienen? Und irgendwo, wenn wir uns verteidigen müssen, muss es ja auch gebaut werden, das ganze Zeug, sage ich mal. Ja, alles, was es da braucht. Aber es fällt eben auf eine Geschichte des Abbaus, jedenfalls im Waggonbau. Ich war da noch mit dem MP zum 130. Jubiläum. Da haben wir noch gedacht, wir können diesen Wirtschaftsstandort irgendwie feiern, retten mit Waggons und so. So, das will ich sagen. Und das jetzt zu begleiten und da bei den Leuten zu sein mit diesen inneren Konflikten, die die haben, Geld verdienen zu wollen und trotzdem vielleicht Rüstungsindustrie kritisch gegenüber zu stehen. Ich glaube, da ist unser Platz und das versuchen wir auch, da in guten Kontakten zu sein. Das haben wir über unser Zentrum für Dialog und Wandel ja richtig institutionalisiert, dass wir da im Gespräch sind mit Gewerkschaften und so. Aber es ist schon auch schwer. Man spürt schon auch, dass sie erst mal selber gucken müssen, wie geht denn das jetzt? Also manche schämen sich und andere sagen, es ist doch kein Grund, sich zu schämen.
Sie hören den Moskauer Salon Talk. Wir reden über Frieden und wie man ihn sichern kann in unsicheren Zeiten. Wie kann man einem angegriffenen Land helfen, ohne seine Überzeugungen zu verraten? Es geht auch um Angst und um Chancen, die sich ergeben, wenn wir für unsere Sicherheit wieder selbst sorgen müssen. Unsere Gäste beim Moskauer Salon Talk: Theresa Rienecker, evangelische Theologin, André Fritsche, IHK-Manager und Knut Abraham, Bundestagsabgeordneter der CDU.
Wobei ja auch diese Investition von KNDS, also diesem Rüstungskonsortium in Görlitz bedeutet, dass es eben ein Arbeitgeber ist, ein europäisches Konsortium.
Immerhin 600 Arbeitsplätze.
600 Arbeitsplätze und gut bezahlte. Ne? Also insofern, es ist ja im Moment auch gerade industriell nicht so leicht, eine Euphorie zu entfachen, aber hier ist sie ja in gewisser Weise.
Also wir werden derzeit, also wir müssen uns einfach ehrlich machen. Ja, wir müssen gucken, wo sind wir? Ja, wir sind in einem Raum derzeit in der Mitte Europas, wo die Energiepreise 4 bis 5 Mal höher sind als bei unseren Konkurrenten. So, das heißt, wir werden jetzt hier kein Industrieunternehmen ansiedeln können, was hier produzieren wird. Ja, da sind wir einfach momentan nicht wettbewerbsfähig. Wir haben eine Bürokratie, das kennen Sie alle. Ja, die Wirtschaft noch umso mehr. Die steigt, wir reden immer von Abbau, aber die steigt jedes Jahr. Das heißt, die Kosten dafür steigen auch. So, wir haben einen Fachkräftemangel hier in der Region, der nimmt zu. Ja, wir haben eine Überalterung hier in der Region, die jungen Menschen sind weggegangen. Eine ganze Generation fehlt praktisch. Die haben auch hier keine Kinder bekommen. Das heißt, die auch wieder zurück anzusiedeln, Rückkehrer, ja, ich bin selbst einer von diesen Rückkehrern, aber es wird nicht die Masse sein. So, und das heißt, die Standortbedingungen hier in der Lausitz sind erstmal augenscheinlich nicht ideal. Das heißt, jeder, der sich hier ansiedelt, ist erstmal hoch willkommen. Das ist erstmal die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist natürlich ist es schwierig, das Thema Rüstungsindustrie positiv zu besetzen. Das ist ja vollkommen klar, weil Waffen sind ja immer etwas, was mit Tod auch zu tun hat, ja, mit Vernichtung von Menschenleben. Das ist vollkommen klar. Natürlich ist das ein hochemotionales Thema. Und selbstverständlich müssen wir uns damit alle beschäftigen. Bloß die Realität ist einfach eine, dass wir sehen müssen, wie, wenn wir von einer Zeitenwende reden und wenn wir von einer Bundeswehr reden, die nicht verteidigungsfähig ist oder dieses Land nicht verteidigungsfähig ist, wie bekommen wir es hin, Waffen hier auch zu produzieren, dass diese Bundeswehr auch instand gesetzt wird und die Menschen, die dann dort auch arbeiten, solche Waffen haben, die funktionieren. Weil wer möchte denn seine Kinder oder seinen Ehemann oder seine Ehefrau bei dieser Bundeswehr haben, die dann Waffen in die Hand bekommen, die ja ohne Ausrüstung. Also wir können nicht einen politischen Auftrag nach außen geben und auf der anderen Seite sagen, wir rüsten sie nicht aus. Also das geht ja nicht. Also von daher, wir können, wenn wer A sagt, muss auch B irgendwo. Ja? Also das ist diese Kette. Und dementsprechend bin ich der Meinung, wenn wir als Gesellschaft erkannt haben, dass wir in Europa leider 80 Jahre nach Kriegsende wieder in einer Bedrohungslage sind, wo wir die Notwendigkeit haben, uns auch zu verteidigen, dann müssen wir auch eine Konsequenz daraus walten lassen. Dann können wir nicht sagen, ja, verteidigen müssen wir uns schon, aber bitte nicht hier bei mir vor der Haustür. Das ist, also das geht nicht. Also das, also irgendwo brauchen wir dann auch eine Konsequenz.
Wobei ja die Bundeswehr in der Vergangenheit auch gerade in Ostdeutschland immer als Strukturfaktor sehr gerne gesehen wurde auf dem Land, weil wo ein Standort war, da gab es eben auch die entsprechende Kaufkraft. Und jetzt wird dort massiv investiert. Sie haben Holzdorf in Ihrem Wahlkreis. Ja. Wie verändert das die Lage dort?
Also auf jeden Fall beschreiben Sie richtig, dass die Bundeswehr wahrscheinlich die angesehenste und in einer gewissen Weise auch beliebteste staatliche Institution ist, wenn ich die Menschen bei uns in den Dörfern so sehe. Also der Stolz, wenn Söhne, Töchter ja auch bei der Bundeswehr sind, der ist ganz stark da. Gleichzeitig habe ich in meinem Briefkasten in unserem Dorf jetzt ein Flugblatt gefunden. Da steht drauf, passt auf, Leute, ihr wohnt in der Nähe des Flugplatzes und der wird zu einem Ziel gemacht. Also da wird ganz, ganz bewusst mit Kriegsgefahr gearbeitet. Aber dennoch, die Einstellung der Menschen zur Bundeswehr als solcher ist positiv und in diesem doch wirklich sehr ländlichen Bereich bei uns, Holzdorf ist gerade Sachsen-Anhalt und dann rüber Schönewalde, Herzberg, die Kante weit weg von Bad Muskau, aber da sind natürlich 3000 Menschen, die erwartet werden im Zuge des Ausbaus dieses Flughafens, natürlich ein enormer Faktor, was Bildungseinrichtungen betrifft, was Industrieansiedlungen betrifft, also die ganzen Instandsetzungsbetriebe auf höchstem Niveau, denn das handelt sich ja bei diesen Hubschraubern um wirklich Hochtechnik. Also das wird von den Leuten, die Bundeswehr als solche, positiv gesehen. Das gilt, wenn wir ehrlich sind, nicht für die NATO. Ja, die NATO ist den Menschen bei mir, bei uns fremd. Das liegt auch daran, dass Deutschland vertragstreu ist und im Rahmen der 2+4 Verträge gesagt hat, wir gehen als wiedervereinigtes Deutschland in die NATO, aber dafür gibt es auf dem Territorium der DDR keine Stationierung von NATO-Truppen. Und das ist bis heute so eingehalten. Als ich mal ein Nachwuchsmensch war im Auswärtigen Amt, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, die Notifizierungen zu machen. Jedes Mal, wenn ein niederländischer Korporal irgendwo aus Holland nach Polen fährt in Uniform durch Deutschland, wird das bis heute den Russen notifiziert. Das wird ganz streng, ist übrigens auch eine Antwort auf die Frage, habt ihr nicht damals den Russen versprochen, dass die alle nicht in die NATO gehen? Nein, der Warschauer Pakt existierte ja noch. Aber was Deutschland betrifft, wird das absolut eingehalten, führt nur dazu, dass die Menschen bei uns eben kein Zusammenleben und kein Zusammenagieren mit NATO-Truppen kennen. Ja, das wird jetzt in Litauen anders sein. Das ist eine ganze Brigade, die in der Nähe von Vilna stationiert wird, die leben mit den Litauern und die Litauer werden mit den Deutschen dort leben. Also das ganz kurz zur Bundeswehr.
Ja, nun haben wir ja die Bundeswehr, ich habe mal eine Zahl rausgesucht oder zwei, da heißt es ja jetzt auch seit der Zeitenwende, wir brauchen dort deutlich mehr Personal. Also Geld allein macht es nicht und die Zahl liegt wohl aktuell bei 186.000 und so in etwa das Dreifache an Soldatinnen und Soldaten wird man dauerhaft brauchen. Das war schon die Rede von Wehrpflicht. Das ist ein hoch umstrittenes Thema. Aber wenn Sie sagen, das ist bei uns so eine angesehene Marke, dann sollte das doch irgendwie vermittelbar sein.
Ja, also wenn Sie den Koalitionsvertrag jetzt nehmen, dann werden Sie lesen, dass es da so Bemühungen gegeben hat um eine freiwillige Wehrpflicht. Das wiederum ist natürlich ein Widerspruch in sich. Eine freiwillige Wehrpflicht. Also wir werden, und wir wollen ja ehrlich sprechen, wir werden um die Wehrpflicht nicht herumkommen. Die Frage ist, wie man sie ausgestaltet. Und die Schweden etwa und die Finnen, aber insbesondere die Schweden, haben da Modelle entwickelt, nämlich einen Jahrgang tatsächlich zu mustern, dann aber die Gemusterten anzuschreiben, weil man ja auch qualifiziertes Personal braucht, ob sie sich vorstellen können, zu dienen, ein Jahr oder anderthalb, was in Schweden interessanterweise funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, wird dann sozusagen der Einberufungsbefehl erteilt. Also mit solchen Modellen werden wir arbeiten, aber wir werden nicht drumherum kommen, ganze Jahrgänge, meine Kinder zum Beispiel, in der Wehrpflicht zu erfassen, um mit dem Ziel der Personalgewinnung für unsere Streitkräfte.
Ja. Theresa Rienecker, wie würde das denn ankommen bei den Menschen draußen, den Menschen, die Kinder haben, Söhne in erster Linie? Eine Wehrpflicht, also so freiwillig sie sein mag als Pflicht, ist ja am Ende eben doch das Eingeständnis, es gibt eine Bedrohungslage und wir müssen darauf reagieren. Und es geht hier um Landesverteidigung auch. Wie wird das bei Ihnen in der Kirche diskutiert?
Ich kann aber auch Gesamtgesellschaft erzählen. Das ist natürlich hochambivalent, wie vorhin schon angedeutet. Ja, es mag sein, dass wir bei dem ganzen Bereich Selbstverteidigung, sage ich mal, deutlich. Das berichten mir auch Freunde und so, die ich beim Bund habe oder Kolleginnen, die dort in der Seelsorge sind. Die erzählen ja das, was da los ist und was da nötig ist und was sie brauchen. Und auf der anderen Seite gucken sich die Menschen an, die hier sitzen. Das setzt sofort Bilder frei. Was bedeutet das für meine Kinder? Ich war nicht immer in meinem Leben froh, eine Frau zu sein. Aber an der Stelle bin ich's. Und zugleich bin ich Mutter und Schwiegermutter und sowas alles. Also das, was wir aus allen Kontakten mit den ukrainischen Menschen auch wissen. Es gibt ein Bewusstsein dafür und es gibt auch Menschen, die da wirklich sich gerufen fühlen, sage ich jetzt mal, ihr Land zu verteidigen. Und es gibt Menschen, die die Flucht davor ergreifen möchten. Und die sagen, ich bin dem nicht gewachsen. Und wie wir das zusammenhalten können, also ich fände solche Modelle, die zunächst mal auf Freiwilligkeit gehen, immer die ethisch Verantwortlicheren. Absolut. So wenn die funktionieren, ja. Weil wir brauchen schon auch Menschen, die das reflektieren. Ist klar, wir können da nicht nur bestimmte Gruppen sozusagen rekrutieren, sondern wir brauchen ja auch ein Grundniveau in der ethischen Beurteilungssituation, obwohl ich weiß, dass da Befehlsketten funktionieren müssen und so weiter. Aber ja, ich bin erstmal froh, dass Sie es so offen ansprechen. Das will ich doch mal deutlich sagen, weil ich glaube, das Lavieren hilft uns an der Stelle auch nicht weiter, auch wenn ich es nicht so wahnsinnig gerne höre. Ja, und toll finden gleich gar nicht. Aber
Herr Fritsche, waren Sie bei der Bundeswehr?
Ich habe Zivildienst gemacht und ich war überzeugt. Ich war überzeugt davon. Ich habe meinen Kriegsdienstverweigerungsantrag geschrieben aus tiefster Überzeugung. Mein Großvater ist im Krieg gestorben, liegt in der Nähe von Finsterwalde in Salgast. Und mein Vater ist als Halbwaise dann halt auch aufgewachsen. Und das hat mich dann halt auch geprägt. Sowas geht über Generationen. Also ich kann das gut verstehen, was auch in der Ukraine für Generationen das jetzt bedeuten wird. Das ist nichts, was mit einem Waffenstillstand oder mit irgendeinem Friedensvertrag, wie auch immer mal geartet sein wird, enden wird. Das ist etwas, was bleibt. Krieg zerstört. Es ist nie produktiv. Es ist immer destruktiv. Das ist genau das Gegenteil. Und es ist genau das, was wir natürlich alle nicht wollen. Aber um Frieden zu erhalten, brauchen wir auch Fähigkeiten, diesen zu erhalten. Und das ist das oberste Ziel, dass wir diesen Frieden erhalten für Europa. Und ich sehe das, muss ich jetzt sagen, also ob ich jetzt noch einen Kriegsdienstverweigerungsantrag schreiben würde, mit der heutigen Erfahrung, eher nein. Eher nein. Und ich denke, dass, ich meine, wir haben trotzdem das Recht auf Verweigerung ja im Grundgesetz fixiert. Also egal, ob wir jetzt eine Wehrpflicht bekommen oder nicht, das Recht auf Verweigerung bleibt. Ja, das heißt, keiner wird gezwungen, in die Bundeswehr zu gehen. Ja, und keiner wird irgendwo in den Krieg geschickt. Ja, also das, wir haben, Gott sei Dank, haben wir eine gute Verfassung. Aber es wird sicherlich Modelle geben. Also eine Wehrpflicht halte ich momentan für ausgeschlossen, weil wir haben nicht mal genug Unterkunftsmöglichkeiten für die Soldaten. Ganz ehrlich. Also es fehlt einfach an baulicher Infrastruktur, an Kasernen. Wir haben in den letzten Jahren die ganzen Flächen, ja, zurückgebaut. Wir haben die verkauft. Wir haben, ja, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat das schön in den Markt gesetzt. Ja, jetzt würden die das gerne alles wieder zurückhaben wollen. Aber das geht natürlich alles nicht mehr. Das heißt, das wird dauern. Das ist ein Prozess. Aber ganz ehrlich bin ich überzeugt davon, dass es jungen Menschen auch gut tut, ein Jahr sich darüber Gedanken zu machen, wie sie dem Staat etwas geben können. Und das muss nicht dem Staat sein, das kann in einem Krankenhaus sein, das kann beim technischen Hilfswerk sein, das kann bei der Feuerwehr sein. Und geschlechtsunabhängig. Deswegen, dass wir diese Mann-Frau-Debatte werden wir da, glaube ich, gar nicht mehr kriegen. Wir müssen einfach, glaube ich, auch für diese Generation heutzutage nochmal das Verständnis schaffen. Das ist auch kein... Also ich möchte jetzt nicht Klischees, ich bin ja der Jüngste, ja, in der Runde, aber also außer Ihnen. Ja. Aber wir haben ein Verständnis, das ist wie so ein Selbstbedienungsladen. Also das fällt einem alles zu. Ja, und diese Möglichkeit, auch etwas mal zurückgeben zu können, das hat mir enorm geholfen, ein Jahr Zivildienst zu machen und einfach zu sehen, wie sieht die Realität da draußen aus.
Da fällt mir ein schönes altes Wort ein, das heißt Raison, kommt so aus dem preußischen Wortschatz und ist lange nicht wirklich benutzt worden. Sollten wir es vielleicht mal wieder neu interpretieren, Herr Abraham?
Naja, Raison ist die Vernunft, nicht wahr? Das ist ein Ideal, was die Philosophen beschrieben haben, nachdem wir trachten sollten. Aber die Welt ist leider ziemlich unvernünftig im Vielen. Und wir haben es eben mit einer wirklich veränderten Lage, einer Bedrohungssituation für unser Land und für unser Europa zu tun. Und diesen Aufgaben müssen wir uns ganz real stellen. Es macht natürlich keinen Spaß, jungen Leuten eine solche Perspektive zumuten zu müssen, dass der Staat sie in eine Dienstpflicht nimmt und nehmen muss, um glaubwürdig nach außen zu vermitteln, dass das Land wehrfähig und wehrwillig ist. Denn wenn dies nicht der Fall ist, ist man ein Magnet für alle möglichen Bösartigkeiten. Denn reich und schwach zu sein, ist eine ganz unglückliche Kombination, weil es Leute gibt, die genau eine solche Situation ausnutzen wollen. Und das haben wir ja schriftlich.
Ja, ich meinte jetzt Raison weniger als einfach nur Vernunft, aber Sie haben es natürlich weiter ausgeführt. Ich meinte insbesondere die Pflicht gegenüber dem Staat. Theresa Rienecker, da haben ja die Kirchen über die Jahre auch ihre Erfahrungen mitgemacht, wie sie sich da so stellen, wenn der Staat den Bürger fordert auf eine Weise, wie es der Bürger vielleicht nicht unbedingt möchte. Müssen wir das neu interpretieren?
Ich glaube nicht, dass das Thema Raison weiter hilft, sondern ich glaube, das Thema, das dahinter liegt, ist das Thema Verantwortung für Gemeinwesen, für Gemeinschaft. Das ist uns in den letzten Jahrzehnten abhanden gekommen und da haben wir alle eine Aktie daran. Das sind Großsäkularisierungsprozesse, die einsetzen. Die Menschen identifizieren sich zunächst oder haben sehr viel Gedanken darauf verwandt und da können wir jetzt in die Medienlandschaft in vieles reingucken. Also was bedeutet es für einen jungen Menschen, sich selbst erfinden, sich performen, sich erfolgreich im Markt bewegen zu müssen? Das sind alles Bewegungen, die sind ja gesamt, sind ja weltweit zu beobachten. Das ist ja kein deutsches Phänomen, dass in den westlichen, sogenannten westlichen Gesellschaften das Säkularisierungsthema ein Wohlstandsthema ist. Und dass damit einher unwillkürlicherweise, das sagen mir die jungen Kolleginnen auch, ein Stück Entsolidarisierung dem Wir gegenüber passiert ist. Gar nicht aus bösem Willen, sondern das Phänomen, das wir alle beobachten können, ob das jetzt die Kirchen, die Parteienlandschaften, die Feuerwehren sind, es ist super schwierig, Menschen zu gewinnen in die Verantwortung für eine Gruppe. Ja, einzutreten und zu sagen, es gibt mich und es gibt auch mich in sozialen Kontakten und die brauchen eine gewisse Grundverbindlichkeit, damit man sie wirklich sozialen Kontakt nennen kann und nicht nur Zufallsbegegnung oder schönes Erlebnis. Und ich glaube, das ist ein Grundthema in unserer Gesellschaft. Das hat auch für mich viel mit dem Thema Bildung zu tun. Und da rede ich jetzt mal nicht nur kirchlich von Herzensbildung oder so, sondern da rede ich wirklich auch von anderen Bildungsinhalten. Da ist uns ganz schön was verloren gegangen miteinander. Aber wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass das der Einzelne entscheidet, sondern das ist wie ein Megatrend. Und der kippt sozusagen und wir merken, es geht um den Grundzusammenhalt, es geht um Grundform von, wie wollen wir leben und wie wollen wir das, was wir lieben, im schlimmsten Falle auch schützen.
Ich habe beim Kirchentag, den ich am Wochenende aus der Ferne verfolgt habe, den Satz gehört, Frieden kriegen wir nicht dadurch, dass wir in uns wünschen, sondern wir müssen uns für Frieden engagieren. Ja. Wie kann man sich denn im täglichen Leben und im lokalen Umfeld für Frieden engagieren?
Naja, genau. Also ich will noch einmal doch, ich sitze jetzt hier als Theologin, einmal den Grundbibelsatz einspeisen. Ich muss den heute hier sagen. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Und das ist eine ganz tiefe Sehnsucht. Und ich finde, die darf uns in der ganzen Debatte um Verteidigung nicht abhanden kommen. Die Sehnsucht danach, dass es friedlich ist. Und Frieden hat ja nicht nur was damit zu tun, dass wir keine Waffen haben, das ist noch kein Frieden. Frieden ist immer, auch von der Bibel her gesehen, das zutiefst verbunden mit dem Thema Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit. Wo keine Gerechtigkeit herrscht, wird es auch, gibt es Frieden vielleicht, dann schießt man sich nicht tot. Aber es ist vielleicht noch was anderes gemeint als Frieden. Ja, so jetzt zu Ihrer Frage zurück, die habe ich vor meiner Energie gleich vergessen. Sagen Sie es bitte nochmal, Frau Keller.
Ja, also wie kann man sich im Lokalen ganz konkret für den Frieden engagieren?
Ich habe das bei meinem Eingangsstatement gesagt. Ich beobachte, dass wir wechselseitig politische Meinungen, und da rede ich jetzt nicht vom rechten Rand, da grenze ich mich, da brauche ich das gar nicht sagen, dass wir uns verfeinden, auch untereinander, dass politische Lager miteinander umgehen, dass ich als Zuschauer am Bildschirm sage, ich möchte nicht, dass ihr so übereinander redet. Ich kenne sie und ich kenne den und ich kenne den. Und dann wird da so, ich möchte, dass wir nachbarschaftlich miteinander leben. Dass auch Parteien zum Beispiel nachbarschaftlich miteinander umgehen, bei aller Abgrenzung in inhaltlichen Dingen. Aber das, finde ich, ist unser Beitrag, den müssen wir leisten. Aufhören, in Feindschaften und Polaritäten zu reden. Und wir leben hier in einer Nachbarschaftsregion. Ey, da geht's ums Ganze. Und das, ja, das wäre so ein Beitrag. Und ich finde, da muss man echt selber üben. Also ich erwische mich auch in Statements, wo ich hinterher denke, oh Gott, hast du das jetzt wirklich gedacht? Den anderen in seinem Statement erstmal gelten lassen. Und nicht als Feind betrachten. Das klingt jetzt alles ein bisschen kindergartenmäßig vielleicht für Sie. Weiß ich nicht. Hoffe nicht. Aber ich glaube, dass das etwas ist, das wir wirklich tun können. Und wenn wir es nicht trainieren, diesen Muskel, dann geht er uns auch verloren.
Also für mich klingt das nicht nach Kindergarten. Es erinnert mich viel mehr an die USA, beziehungsweise einen US-Bürger namens Donald Trump, von dem wir in letzter Zeit sehr, sehr viel gehört haben. Und was da so kam, war ja auch nicht so sonderlich freundlich. Im Gegenteil, man musste ja feststellen, dass da nicht allzu viel von uns in Europa oder auch in Deutschland gehalten wird. Das ist ja jetzt eine völlig neue Lage für diejenigen unter uns, die sich als Transatlantiker verstehen.
Ja, in der Tat. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo zwei nicht oder nur teileuropäische Großmächte uns mächtig unter Druck setzen. Und das erhöht noch die Herausforderung, die wir ja jetzt auch schon in vielen Aspekten beschrieben haben. Und das ist gerade im Fall der Vereinigten Staaten von Amerika schockierend, weil es letztlich die USA waren, die diesen Kontinent befreit haben. Sie haben ihn wirklich befreit. Und das Modell der amerikanischen Demokratie doch ein Leuchtturm war für viele bei allem, was da auch schief läuft. Aber die Idee der Freiheit, dass die so pervertiert werden kann durch einen Immobilienhändler aus New York City, das ist etwas, was man sich genauso wenig vorgestellt hat wie einen brutalen Autokraten im Kreml. Und wir haben nun das Unglück, dass wir dazwischen liegen und sich beide und wenn es schlecht läuft für uns, und es ist leider nicht ganz ausgeschlossen, dass es schlecht läuft für uns, sich diese beiden zusammentun und über Europa entscheiden. Also wir in eine gewisse Jalta-Situation kommen und uns dann noch zusätzlich die Verwaltung eines Abkommens, was über unsere Köpfe geschlossen wird, übertragen wird. Sie haben die Gespräche der letzten Wochen vor sich. Also das ist eine wirklich dramatische Entwicklung, der wir nur begegnen können, indem wir eben endlich verstehen, dass Europa sein eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen muss. Das wird nicht sehr perfekt sein, aber wir müssen halt machen. Und Herr Fritsche, Sie haben natürlich recht, die Kasernen sind weg und so weiter, aber das kann ja nicht das Ende der Überlegungen sein, haben Sie auch nicht gesagt. Aber dann müssen wir halt machen. Warum klappt das in Polen? Ja, warum klappt das in Polen und bei uns nicht? Wahrscheinlich liegt das an Mülltrennung und Bauvorschriften. Ja, dann müssen wir halt irgendwelche Zelte bauen oder ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir die Wahrheit eigentlich auch möglichst gar nicht sehen wollen. Aber Trump und Putin zwingen uns dazu. Das ist wirklich eine unbequeme Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und deswegen, auch um an den Ausgang zurückzukommen, deswegen ist es so wichtig, dass dieses Land hier, unser Land, Deutschland, eine funktionierende Regierung hat. Wenn sie von uns gestellt wird, ist es natürlich noch besser, aber das Kriterium ist funktionierend, um eben dazu beizutragen, dass Europa sich selber so organisiert, diese Bedrohung irgendwie abwehren zu können. Aber lassen Sie mich nur ganz kurz, ich weiß, ich habe schon viel geredet, aber auf zwei Punkte eingehen. Also was mir auch als Politiker, aber auch als Vater wirklich Sorgen macht, ist die stets abnehmende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und das unkommerziell. Und dies zu lernen, der einzige Ort, dies zu lernen, ist letztlich die Familie, wo Eltern für Kinder Verantwortung übernehmen und Kinder für Eltern. Wenn man es da lernt, was das bedeutet, auch ohne dass man bezahlt wird, sich um Mutti und Vati zu kümmern und Mutti und Vati sich um die Kinder kümmern, ohne dafür bezahlt zu werden, wenn man das kennt, wenn man das erlebt hat, dann ist man auch eher bereit, in einen Verein zu gehen, ja, oder in eine Partei. Spreche ich mal aus der bedauerlichen Lage der CDU Brandenburg, aber das betrifft auch die lieben Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien. Es gibt ja kaum, und zwar gerade bei der Kommunalpolitik, ja, also da, wo die Probleme augenscheinlich sind, werden die Straßen gemacht, was ist mit der Beleuchtung, was ist mit dem Industriegebiet und so weiter, finden Parteien keine Kandidaten. Das gilt sogar auch für die populistische Konkurrenz. Und das ist dramatisch, denn wer soll denn Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen? Das müssen die Menschen vor Ort machen, in den Dörfern und in den Städten. Aber wie gesagt, der Ort, wo wir das Lernen, erleben, ist in der Familie. Wollte ich noch losgeworden sein.
Sehr gerne, danke. Also Familie als ein Ort, sich für Frieden zu engagieren. André Fritsche, Wirtschaft galt doch eigentlich immer als die perfekte Art, sich für den Frieden zu engagieren. Wer miteinander Handel treibt, wer miteinander zu tun hat, beruflich, geht sicher nicht gegenseitig an die Gurgel. Jetzt haben wir das irgendwie anders überlebt. Aber die Frage ist ja nun immer noch, wie können wir wieder zueinander kommen?
Ja, das ist so ein rationaler Ansatz. Also ich, zumindest Demokratien führen keinen Krieg miteinander. Das war immer so, dass das große, ja, was drüber stand. Deswegen haben wir versucht, die Länder zu demokratisieren, ja, mit unserem westlichen Ansatz. Lass mal das jetzt mal dahingestellt, ja, was da alles für Ziele dahinter standen, die vielleicht auch oft eher wirtschaftsgetrieben waren, ja, oder profitorientiert getrieben waren. Das ist ja das, was Sie vorhin auch etwas versucht haben, glaube ich, in die Richtung mit Ihren afrikanischen, ja, Ordensschwestern zu erwähnen. Wir natürlich ist mit einem Wirtschaft verbunden mit Wohlstand. Ja, das ist dieses Wohlstandsversprechen. Also wenn wir ein Wachstum haben, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln, dann haben wir die Möglichkeit, Wohlstand zu entwickeln. So, und das ist ja das, was wir derzeit hier, glaube ich, erleben. Sie haben gerade die Kommunen erwähnt. Wir haben ein Erleben eines Staatsversagens. Ja, wir haben ein Leben, ein nicht mehr gestalten zu können. Es gibt kein Geld mehr in den Kommunen, Geld gibt es aber für Rüstung, Geld wird in Waffen gesteckt. So, oft da funktioniert es, hier ist ein Strukturwandel, da laufen irgendwie Milliarden rein, aber hier bei mir vor Ort wird die Schule nicht ausgestattet. So, die Schwimmhalle wird geschlossen, was auch immer. Ja, so, das ist dieses Bild. Das ist dieses Bild. Und ich glaube, wir müssen es schaffen in den nächsten Jahren, über wirtschaftliche Tätigkeiten auch vor Ort, die wir fördern, auch wieder Wertschöpfung zu erzeugen, dass Menschen daran teilhaben. Und wenn sie daran teilhaben und sehen, dass sie Dinge beeinflussen können, werden sie auch aktiver werden. Ich weiß nicht, ich verstehe dieses Familienbild, Herr Abraham, also nicht falsch verstehen. Ich weiß aber nicht, ob das von der Masse der Gesellschaft so noch geteilt wird. Und ich weiß auch nicht, ob wir da wieder hin zurück können, auch wenn es wünschenswert ist in gewissen Teilen. Wir brauchen vielleicht auch neue Antworten, ja, neue Antworten für gesellschaftliche Modelle, die in der ländlichen Bevölkerung nochmal ganz andere sind als in der großstädtischen Bevölkerung. Aber die Städte wachsen, nicht die ländliche Bevölkerung wächst. Und das ist natürlich etwas, wo wir, wenn wir fragen, was kann Wirtschaft tun, um hier wieder auch Wohlstand zu erzeugen, Wirtschaft braucht Rahmenbedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen da sind, wenn die wirtschaftliche Freiheit da ist, dann wird das funktionieren. Da bin ich mir sicher. Wir haben genug Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Sachsen, aber auch in Brandenburg, die willens sind, Dinge weiter zu entwickeln, die investieren wollen, wenn man sie nur lässt, wenn man die Daumenschrauben etwas lockert. Das Problem ist doch, dass wir die ganze Zeit immer dieses Momentum hatten, eines fast schon Verdachtsfalls, der böse Unternehmer, was macht er gerade wieder? Wir müssen ihn kontrollieren, wir müssen noch eine weitere Berichtspflicht einrichten, wir müssen noch mehr Kontrollen drüber packen. Also diese wirtschaftliche Freiheit wurde so weit zurückgeschraubt, dass viele einfach auch nicht mehr willens sind, Dinge in die Hand zu nehmen. Und dann brauchen wir einen Raum hier, wir brauchen eine positive Erzählung. Dieses Raum ist Lausitz, also wenn wir jetzt mal in die Region kommen, eines Zukunftsversprechens hier. Also mir fehlt hier noch etwas die Vision. Der Strukturwandel alleine ist noch keine Vision. Ja. Stimmt. Also dann kommen wir in Themen von Identität und so weiter. Und das könnte man jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterführen. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir wirklich uns hinentwickeln müssen.
Es fehlt die Vision. Bitteschön, Sie haben eine.
Ich erlebe einfach, dass die Leute von den Worten, die wir benutzen, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, müde sind. Ja, die Worte wie Transformation und so, das so kommen wir aber, deswegen fand ich das sehr interessant, dass Sie vorhin bei dem Thema Wehrpflicht so ins Biografische gegangen sind. Das ist meine Erfahrung überall, wo wir anfangen, ins Biografische zu gehen und die Resilienzen, die da sind, auch hier in der Lausitz, wenn man sich überlegt, was diese Region an Durchwanderung, an Veränderung mit den Sorben und Wenden und all den Themen, die hier liegen, mit den abgebaggerten Dörfern, 126 an der Zahl, mit der Umsiedlung von Kirchen, mit dem Neubau von Gemeindehäusern, was die Menschen hier eigentlich alles an Veränderung bewältigt haben. Wenn wir das erzählen lassen können mit dem Schmerz, ich glaube, diese Erzählung geht nicht ohne Schmerz, jedenfalls ist es meine Erfahrung hier in dieser Region. Ja, der Schmerz gehört dazu, weil Veränderung schmerzt. aber sie haben Erfahrung mit Weiterleben, auch mit einer Lücke von Generationen, wo man sagt, die fehlen uns einfach. Die fehlen uns. Wie viele Abiturgottesdienste halte ich? Und der einzige Satz, den die Schulleiter den Abiturienten hinterherrufen, heißt, aber bitte vergesst die Lausitz nicht. Ja, also wie viel Sehnsucht da hier ist nach jungen Menschen, nach diesem Potenzial, das Sie beschreiben, das ich übrigens auch in dem Nachbarschaftsraum sehe. Ja, ich denke, ich sage immer, wenn Europa funktionieren will, dann muss es sich hier beweisen. Hier in dieser Region, wo wir sozusagen das Konglomerat von Geschichte, von Tradition, von Frömmigkeit, von Aufbruch, von Veränderung, von Niedergang, von Identität jetzt mit der Kohle erleben. Also meine Vision ist, die Menschen müssen ins Erzählen kommen und brauchen Wirkmächtigkeitserfahrung.
Sie hörten den 9. Muskauer Salon Talk. Unser Thema Frieden und wie man sich dafür engagieren kann. Zu Gast waren Theresa Rienecker, evangelische Theologin, André Fritsche, IHK-Manager aus Cottbus und Knut Abraham, CDU-Bundestagsabgeordneter. Aufnahme und Schnitt Leo Schöning und Daniel George. Mein Name ist Christine Keilholz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.